Willkommen zum IT-Security-Podcast von Kirosec, dem bekanntesten Anbieter von IT-Security-Beratung, Pentest, Threat Teaming und Incident Response. In dieser Episode sprechen wir über Tabletop-Übungen, realitätsnahe Simulationen von Sicherheitsvorfällen, bei denen Prozesse, Kommunikation und Verantwortlichkeiten im Ernstfall getestet werden, ohne dass tatsächlich etwas passiert. Teams üben dabei, wie sie richtig reagieren, Informationen sammeln, Entscheidungen treffen und Stakeholder einbinden. Unsere Berater Benny und Micha erläutern im Gespräch den Ablauf, die Voraussetzungen, notwendige Vorbereitungen, zeigen sinnvolle Szenarien auf und erzählen die ein oder andere Anekdote. Viel Spaß beim Zuhören.
Micha.
Benny.
Wir haben letzte Woche eine Tabletop-Übung gemacht. Wie war das für dich?
Oh, das war super spannend, weil normalerweise machen wir beide ja immer die Vorbereitung für die Tabletop-Übung, wenn wir die mit unseren Kunden machen. Und diesmal durften wir tatsächlich einfach auf den Zuschauerrängen sitzen und zuschauen, wie die anderen arbeiten.
Ja, wir müssen nicht nur dafür sorgen, dass es bei unseren Kunden gut läuft mit dem Incident Response, sondern auch wir müssen natürlich intern schauen, dass wir das, auch wenn bei uns normalerweise wenig passiert, wenn was passiert, muss es halt laufen. Deshalb haben wir das letzte Woche geübt. Und Micha, kannst du grob erzählen, was das Ausgangsszenario war?
Genau, so angefangen hat die Übung damit, dass die Kollegen aus unserer Incident-Response-Bereitschaft eine Benachrichtigung auf ihre Benachrichtigungs-App bekommen haben und dann entsprechend ein Windows Defender Alert da war, der angedeutet hat, dass ausgehend von unserer Firewall Anmeldeversuche auf einem internen System stattgefunden haben.
Und dann hat sich das so fortgesetzt, dass die Anmeldeversuche natürlich nicht direkt von der Firewall ausgelöst wurden, das war ein Umweg, sondern dass es wohl einen Angriff ausgehend von einem VPN, das für Pentests genutzt wurde, gab. Und da sieht man jetzt schon, dass dieses Szenario relativ spezifisch für uns war und ganz schön tricky war, weil nicht jeder sich mit dieser Umgebung so gut auskannte und da doch einige überraschende Dinge mit drin waren. Und entsprechend war das dann von der Vorfallsbehandlung ein relativ langer Zeitraum, der abgedeckt wurde. Aber das Spiel hat tatsächlich nur 2,5 Stunden etwa gedauert. Micha, ich finde das spannend, weil was denkst du, wie lange hätten wir in der Realität gebraucht, um so einen Vorfall in den Griff zu bekommen?
Naja, also ich meine, wir haben ja die Zeit auch grob simuliert, dass halt mehr Zeit vergeht während der tatsächlichen Spielzeit oder Übungszeit. Und da haben wir es grob mal mit abends begonnen und dann bis in den Mittag vom nächsten Tag die Analyse und dann Nachbereitung von dem Ganzen. Also durchaus mal einen Tag, den man da investieren kann. Aber spannend ist natürlich auch, wenn man sich schon dieses Szenario mal anguckt und man sieht vorher dieses Drehbuch, das Konzept für die Übung und dann denkt man sich so, ja, das ist doch verhältnismäßig klein, das ist doch einfach ja nichts Großes und dann ist dieses selbst kleine Szenario dauert in der Übung dann schon wieder 2,5 Stunden, die man damit verbringt. Also da gibt es so drei Ebenen irgendwie an Zeit, die da mit reinspielen.
Ja, ich glaube, vorbereitet hatten sie 20 PowerPoint-Folien mit Informationen, die man im Rahmen des Spiels erfassen konnte und bei einer Schulung würde ich für 20 Folien halt keine halbe Stunde brauchen, aber in der Übung, weil ja, für jede Folie steckt eine Geschichte dahinter, die Analysten dann erfassen können, aus denen sie dann Entscheidungen ableiten können und dann über diese Entscheidungen diskutieren müssen, die Entscheidungen weitergeben müssen, Entscheidungen umsetzen müssen, natürlich alles auf der Tonspur. Wir sprechen hier von einem Tabletop. Das bedeutet, dass tatsächlich in der Realität überhaupt nichts passiert und alles, was passiert, müssen sie quasi gemeinsam im Gespräch erarbeiten und dann den Spielleiter fragen, was passiert eigentlich oder welche Informationen können wir jetzt hier, wenn wir an der Stelle schauen, bekommen? Und diese 20 Folien, die füllen dann halt locker diese 2,5 Stunden. Und um diese 20 Folien vorzubereiten, kommt natürlich eine ganze Menge davor. Vielleicht sollten wir erstmal erzählen, wie so eine Tabletop-Übung insgesamt aufgebaut ist und wie der ganze Weg ist von, wir wollen eine Tabletop-Übung machen, bis wir haben am Ende rausgefunden, was wir jetzt gut können und wo wir doch Verbesserungspotenzial haben.
Du meinst so quasi initial mal abstecken, was ist eigentlich der Rahmen für die Übung und wie sieht dieses Drehbuch aus?
Ja, lass uns mit dem Drehbuch anfangen und ich glaube, wir müssen am Ende dann ganz klar erzählen, was eigentlich bei der Übung selbst passiert und was unsere Erwartung an so eine Übung ist.
Also ich glaube, das Wichtigste bei so einem Drehbuch ist eben, dass das Drehbuch tatsächlich auf das jeweilige Unternehmen und die jeweilige Situation konkret zugeschnitten ist, weil am Ende ist es ja so, die Übung passiert nur im Kopf. Und wenn etwas nur im Kopf passiert, dann muss es entsprechend ein Bild erzeugen, eine Realität erzeugen, mit der man sich identifizieren kann. Und deswegen ist es wichtig, dass am Ende auch so feine Aspekte wie Systemnamen und sowas mit aufgegriffen werden, um einfach direkt eine Relevanz fürs Unternehmen herzustellen. Aber grundsätzlich ist bei dem Drehbuch eben die Idee, man überlegt sich einen Einstiegspunkt in dieses Szenario, was will ich eigentlich üben und was wäre ein valider Einstiegspunkt dafür? Und dann entwickle ich sozusagen eine Hintergrundstory erstmal dazu. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass dieser Vorfall aufgetreten ist? Und ausgehend von diesem Alarm überlege ich mir dann, naja, was ist denn eigentlich alles nach dieser Kompromittierung oder nach dem Vorfall aufgetreten? Was hat denn der fiktive Angreifer eigentlich alles gemacht? Und daraus entsteht ein Drehbuch, was sowohl die Hintergrundstory darstellt, als aber auch letztendlich die Schritte, die der Angreifer durchgeführt hat und auch die erwarteten Schritte enthält, die letztendlich die Kollegen, die Übung quasi maßgeblich mitgestalten, also die Teilnehmer, die sie dann wahrscheinlich, ja, muss man sagen, abarbeiten werden.
Genau, die große Kunst ist vorherzusehen, was werden sie tun? Weil für alle Fragen, die die Teilnehmer haben, müssen wir irgendwie eine Antwort parat haben. Wir müssen wissen, was man auf einem System an Artefakten findet. Wir müssen im Prinzip auch wissen, wen werden die Teilnehmer bei der Übung, wen werden die Analysten oder wen wird der Incident Manager am Ende hinzuziehen, um diese Fragen beantworten zu können. Zum Beispiel wird der Incident Manager gegebenenfalls andere Personen hinzuziehen, die entscheidungsbefugt sind, weil er das selbst gar nicht ist. Und das müssen wir im Voraus wissen, weil wir die Frage auch stellen, naja, an welcher Stelle sollen denn Simulationen durchgeführt werden und an welcher Stelle soll was tatsächlich passieren? Zum Beispiel macht es durchaus Sinn, dass jemand mal tatsächlich angerufen wird, weil er der Asset Owner ist.
Genau, und da merkt man schon einfach, dass an der Stelle, wenn man das jetzt für ein Unternehmen macht, in dem man nicht selber tätig ist, also wir haben jetzt eine Übung für Kerosec gemacht, da ist es einfach, da kennt man das Unternehmen, da weiß man das.
Wir waren trotzdem an manchen Stellen überrascht.
Stimmt. Aber wenn man jetzt das Ganze für einen Kunden macht, dann kommt man natürlich als Externer rein und man kennt es nicht. Und da ist es super hilfreich, die Prozesse definiert zu haben, weil dann kann man sich bei der Definition des Drehbuchs und bei der, was könnte denn passieren, wie sollte denn die Vorfallsbearbeitung ablaufen, genau daran orientieren. Und deswegen macht es einfach Sinn, dieses Drehbuch gemeinsam mit dem Kunden in einem Workshop grob zu entwickeln und dann nachher auszugestalten.
Genau, und nicht nur die Prozessebene ist relevant bei der gemeinsamen Ausgestaltung, sondern auch die technische Ebene ist relevant. Wenn in einem Unternehmen nur Linux-Server stehen und wir mit einem Windows-Szenario kommen, dann passt es halt nicht so ganz. Aber das kann da durchaus weiter ins Detail gehen, weil wir am Ende eine plausible Angriffskette beschreiben müssen. Das Szenario soll so plausibel wie möglich sein, dass alle, die diese Analyse durchführen, sich am Ende in der Geschichte wiederfinden. Das bedeutet auch eine technische Analyse im Rahmen dieser Tabletop-Vorbereitung, weil wir müssen plausible Sachen beschreiben können. Das heißt, wenn da irgendwie spezielle Mechanismen zur Angriffserkennung oder Verhinderung unterwegs sind, dann kann es für uns schwieriger werden, so ein Szenario zu bauen. Und man darf die auch nicht völlig ignorieren. Wir haben im Tabletop Freiheiten. Wir dürfen sagen, hier ist eine Schwachstelle, sonst würden an vielen Stellen die Angriffsketten gar nicht funktionieren. Und dass wir einen tatsächlich funktionierenden Angriff direkt in der Definition der Übung finden, eher unwahrscheinlich. Dann machen wir kleine Annahmen, aber das große Gesamtbild muss stimmen. Da habe ich was Lustiges erlebt. Bei einer Tabletop-Übung ist uns direkt in der Vorbereitung auf der Tonspur quasi aufgefallen, dass hier eine weitreichende Kompromittierung auf eine sehr, sehr einfache Art und Weise möglich wäre. Wir konnten es natürlich an der Stelle nicht technisch validieren, aber wir konnten es annehmen. Und das hat natürlich wahnsinnig geholfen, um ein plausibles Szenario zu bringen. Und das Schöne war, am Ende gab es nicht nur Lessons Learned für die Incident Response, sondern eben auch als ein Lessons Learned, dass hier eine weitreichende Kompromittierung auf einer relativ einfachen Ebene, auf einem relativ einfachen Weg möglich wäre.
Ja, das ist cool. Und das ist ja auch eine Erkenntnis, die zum Beispiel bei uns als Ergebnis am Ende rauskam. Auch da haben wir ja nur theoretisch drüber nachgedacht. Und trotzdem haben wir Defizite, technische Defizite identifiziert, wo wir sagen können, hey, da können wir unser Logging noch weiter schärfen oder da gibt es noch einen blinden Fleck. Der war vorher gar nicht so klar. Also von daher, es lohnt sich immer auch sowas einfach mal auf dem Papier durchzuspielen. Hast du ein paar Beispiele, dass man es einfach ein bisschen besser greifen kann? Was sind denn so die gängigsten Einstiegsvektoren für so eine Übung? Also welche Szenarien nimmt man ganz gerne mal an?
Also wir denken im Normalfall aus zwei Richtungen gleichzeitig. Wir haben einerseits als Perspektive natürlich das Ziel, dass wir am Ende einen Alarm haben. Also wir brauchen am Ende irgendeinen Einstiegspunkt, der den Incident-Response-Prozess anstößt. Also typischerweise irgendwie der Defender meldet was. Und das ist die Einrichtung, aus der wir denken. Und da ist es halt super dankbar, irgendwie einen Client zu haben, auf dem was passiert. Jetzt in unserem Szenario war es die Firewall. Das ist eher ein Punkt, der selten vorkommt bei den Szenarien, die ich jetzt mit Kunden mache. Meistens denkt man tatsächlich vom Client oder Server her, wo halt das EDR ist, weil das EDR im Normalfall die Komponente ist, mit der das Incident-Response-Team am meisten interagiert und es da auch am wichtigsten ist.
Oder die SOC-Meldung, die reinkommt, quasi wenn man einen externen SOC-Anbieter hat.
Genau. Und dann die andere Sicht aus der Perspektive, was ist eigentlich passiert? Das hängt jetzt voll davon ab, in welche Richtung man schauen will. Wenn man jetzt, was viele wollen, einen Standard-Ransomware-Szenario haben möchte, dann ist natürlich das Ding, was am exponiertesten ist, der Client. Das heißt, wir versuchen, ein Szenario zu bauen, wo es vom Client ausgeht. Das heißt, Phishing-Angriffe, irgendjemand lädt sich TeamViewer runter, wird dann per Social Engineering dazu gebracht, eine TeamViewer-Sitzung aufzubauen. Solche Ideen haben wir dann. Aber die Ideen sind vielfältig und müssen jeweils an das, was tatsächlich geübt werden soll, angepasst werden. Wir hatten auch schon Szenarien, da wurde gemeldet, dass ein Innentäter Daten exfiltriert hat und das wurde über Data Loss Protection identifiziert. Und dann kam halt von da die Meldung. Und das ist ein ganz anderes Szenario als die anderen Szenarien. Also das ist auch wieder völlig individuell.
Und ich glaube, das ist der wesentliche Aspekt, den man halt eben bei der Drehbucherstellung ja immer berücksichtigen muss. Was soll denn eigentlich geübt werden? Welche Zielgruppe habe ich für die Übung eigentlich? Ist es eine Übung, die sich primär auf die Kommunikation stützt? Ist es eine Übung, die aber auch letztendlich technische Aspekte oder die konkrete Playbooks für ein bestimmtes Szenario vorsehen, prüfen soll? Und du hattest mal eine Übung, die war ganz fernab davon, von dem, was wir sonst machen. Da ging es darum, dass letztendlich die iPhones kompromittiert wurden, wenn ich mich richtig erinnere, richtig?
Ja, richtig. Da hatten wir gesagt, es gibt eine Meldung, dass es eine Schwachstelle in iPhones gibt, die eine weitreichende Kompromittierung des Geräts erlaubt. Und der Indikator für so eine Kompromittierung ist eine SMS mit seltsamen Zeichen. Und genau mit sowas haben wir dann angefangen. Und dann war halt die Frage, ja, was macht das Team damit? Und dann wurden Meldungen an alle Benutzer rausgeschickt, dass sie solche seltsamen SMS melden sollen. Dann kam eine Benachrichtigung, dass ein Vorstand betroffen ist. Und dann ging das so weiter. Und dann ist halt die Frage, was macht man in dem Fall, wenn man eigentlich völlig blind ist und technisch wenig Möglichkeiten hat? Und na, dann muss man sich halt voll auf die, dann fokussiert sich die Übung voll auf die Prozesse. Und dann ist die Frage, mit wem muss man kommunizieren? Wer wird informiert? Wer trifft Entscheidungen? Auch wenn man an der Stelle jetzt nicht wirklich Entscheidungen treffen kann, weil naja, auf die iPhones hat man nicht in dem Maße Einfluss. Die Option ist dann, alle iPhones abzuschalten, aber...
Und ich finde, das ist wieder so ein typisches Beispiel für das Szenario ist eigentlich ganz klein gewählt, aber die Implikationen, die daraus entstehen und das, was man tatsächlich am Ende tun muss, wird schnell sehr groß. Und dieses schnell sehr groß werden ist auch was, wo wir, wenn wir mit Kunden sprechen und die sagen, hey, können wir mal darüber reden, eine Tabletop-Übung zu machen, wo wir oft, sage ich mal, ein bisschen bremsen müssen, weil Kunden kommen ganz oft zu uns und sagen, ich hätte gern, dass die Welt brennt.
Ich will, dass der Domain-Admin übernommen wurde.
So, und das ist quasi natürlich ein Szenario, was groß ist, was aber am Ende auch immer einen riesen Rattenschwanz mit sich bringt und wo man dann eben sagen muss, klar, das kann man auf jeden Fall alles üben und das sollte man auch mal üben, aber es ist wahrscheinlich nicht die beste Idee, das als allererste Tabletop-Übung zu machen. Also wir empfehlen immer, mal ein bisschen kleiner anzufangen, einfach auch, weil man dieses Konzept Tabletop-Übung, dieses es passiert nur auf dem Papier was, man hat keinerlei Aktivitäten, die in irgendwelchen Systemen tatsächlich durchgeführt werden, erstmal verstehen und auch greifen muss. Und Kunden sind am Ende eigentlich fast immer überrascht, genau über diesen Effekt. Kleines Szenario, ach Gott, doch so viel Aufwand und doch so viel Zeit und doch so viele Erkenntnisse, die da rausfallen. Und das finde ich cool.
Ja, und ich finde auch das Schöne bei den kleinen Szenarien ist, die kann man gewinnen. Wenn der Domain-Admin fällt, dann ist alles vorbei. Da kommt niemand mehr aus der Übung raus und sagt, ja, wir haben das geschafft. Bei den kleinen Szenarien hat man die Chance, das zu gewinnen. Und ein Spiel, das man verliert, das motiviert nicht wirklich. Mein Ziel ist schon immer, dass diese Spiele in irgendeiner Form am Ende erfolgreich abgeschlossen werden. Klar, zu lernen gibt's immer was. Aber das Spiel zu verlieren, dann ist die Abneigung gegen diese Spiele danach riesig. Und wir wollen, jeder will, dass diese Spiele gern gespielt werden, weil aus diesen Spielen man wahnsinnig viel Routine gewinnen kann. Ich habe Kunden, die ich lange begleitet habe, jedes Jahr mit einem neuen Tabletop, und die Routine, die sich da eingespielt hat, die ist beeindruckend. Also da ist eine Tabletop-Szenario, das auf 3 Stunden geplant ist, plötzlich in 1,5 Stunden abgehandelt, weil einfach diese Kommunikationswege sitzen, die Schritte, die durchzuführen sind, sitzen einfach. Es ist dann einfach alles da, und dann wird es für uns relativ schwer, ein Szenario zu bauen, das halt trotzdem dazu führt, dass jeder mit einbezogen ist, weil, na, eigentlich wissen alle genau, was zu tun ist.
Ja, aber es ist am Ende, ist es trotzdem immer wieder so, dass man eigentlich was findet, wie es gut funktionieren kann. Und ich würde schon sagen, dass es auch was ist, wo man diese Routine positiv merkt. Also gerade am Anfang ist dieses, ich muss erstmal mit dem Szenario oder mit dieser Idee Tabletop klarkommen und noch ein Szenario haben, das überfordert oft auch in der ersten Durchführung ein bisschen, und es führt auch zu Stress, und es ist ja auch gewünscht, dass quasi so eine Tabletop-Übung Stress auslöst, und dieser Stresspegel, das berichten quasi Leute, die das durchgeführt haben, dann oft, der kommt auch durch diese Personalisierung, nämlich dass man wirklich das Gefühl hat, mein eigenes System oder den Server, den kenne ich, der ist betroffen. Und das war ja das Feedback, was wir bei einer Übung bekommen haben, wo sie gesagt haben, das war krass. Nach 5 Minuten, ich war so drin, ich habe vollkommen vergessen, dass das eine Übung ist. Und wenn man das geschafft hat, dann hat man eigentlich quasi den Job gut gemacht und schon gewonnen für die Übung.
Und man könnte jetzt denken, dass wir als Spielleiter die Teilnehmer in den Übungen da immer ein bisschen rausreißen, weil wir ja quasi dann so die Stimme aus dem Off das Ganze nochmal in die Ferne rücken. Aber das ist gar nicht so, weil wir gar nicht so viel sagen im Rahmen von so einer Übung. Man könnte jetzt erwarten, dass wir bei dem Spiel, wenn es dann begonnen hat, meistens, wir geben eben eine SOG-Meldung raus oder es kommt ein Alert, und dann leiten wir das Spiel und sagen den Teilnehmern, was sie jetzt zu tun haben. Aber das ist überhaupt nicht der Fall, sondern na, die Meldung geht an denjenigen, der in der Realität diese Meldung auch bekommen würde. Und der bekommt jetzt die Meldung und muss mit dieser Meldung handeln. Und nicht wir handeln, sondern das Team handelt. Er entscheidet jetzt, wen er mit reinbezieht. Er entscheidet jetzt, was er für Aktionen trifft. Und er entscheidet auch, was er jetzt für weitere Analysen durchführt. Das heißt, wir tun gar nichts. Wir managen nicht das Spiel. Der Vorfall wird vom Incident Manager gemanagt. Und der Incident Manager ist im Wesentlichen der, der das Spiel vorantreibt, weil er delegiert, er verfolgt die Aufgaben nach. Er sagt, hey, aber die Aufgabe haben wir jetzt noch nicht erfüllt. Lasst mal die Analyse machen. Im besten Fall, ja, im schlechtesten Fall bleibt die Aufgabe bis zum Ende liegen. Und dann gibt es noch einen Alert und dann denkt man wieder an die Aufgabe. Und dann kommt das Team und sagt, wir machen jetzt die Analyse auf dem System. Was finden wir in den Logs? Und dann kommen wir als Spielleiter wieder ins Spiel. Wir legen jetzt eine Folie auf oder erzählen das auf der Tonspur. Nicht für jede Eventualität haben wir das vorbereitet. Aber auch wir sind so in der Immersion drin, weil wir uns diese Systeme visualisiert haben. Wir haben diese Angriffsketten komplett, mehr oder weniger im Kopf. Auch uns geht manchmal was schief. Auch wir verwechseln manchmal bestimmte Artefakte. Und dann kommen wir auch ganz schön ins Schwitzen bei solchen Übungen. Aber im Normalfall klappt es dann am Ende auch. Und dann sagen wir den Teilnehmern, ja, okay, hier auf dem System findet ihr einen Login, der von einer IP-Adresse auszugehen scheint. Und dann sind die Teilnehmer wieder dran. Wir geben nur diese kleinen Impulse. Und das Spiel entwickelt sich vollständig in den Händen der Teilnehmer. Und je besser die Immersion ist, desto natürlicher ist die Übergabe zwischen den Teilnehmern. Und am Ende läuft dieses Spiel bei den Teilnehmern, bis sie denken, sie hätten eine Eindämmung hinreichend geschafft. Oder bis ein anderes definiertes Ziel, das wir vorher festgelegt haben, erreicht ist. Das heißt, die Eindämmung, sei es die vollständige Wiederherstellung. Oder sei es auch nur, dass die Eskalation bis zu einer bestimmten Stelle funktioniert hat. Völlig individuell. Aber wir sind im Wesentlichen nicht beteiligt. Wir sitzen nebendran und werfen immer mal wieder einen kleinen Ball rein. Aber wir hören zu.
Genau, deswegen machen wir es auch immer mit 2 Personen. Einer, der wirklich protokolliert und alles mitschreibt, sich schon mal eine Notiz macht mit, hier gibt es Verbesserungspotenzial, da ist was, da sollte man im Nachgang nochmal drüber sprechen. Und der andere ist letztendlich in dieser Spielleiterrolle. Und der übernimmt auch die Simulation von Teilnehmern, weil, das hatten wir anfangs ja mal gesagt, nicht alle Rollen muss man immer mit reinziehen, nicht jeder Dienstleister macht da mit. Das heißt, es gibt bestimmte Rollen, bestimmte Personen, die man einfach auch simuliert. Und so kann man auch nochmal zwischendurch so ein bisschen den Druck erhöhen in so einer Übung, wenn man jetzt eben sagt so, Hier, sag mal, Leute, ich bin jetzt der Manager. Wir haben doch gesagt, ich will auf dem Laufenden gehalten. Es ist jetzt hier 14 Uhr. Wir haben gesagt, ich will um 12 Uhr ein Status-Meeting. Wie sieht's denn eigentlich aus? Und dann kommt man wieder in die Situation, ach ja, richtig, man musste das ja zusammenfassen. Ich muss noch mal kurz eine Zusammenfassung geben. Und dann ist man wieder genau in diesem Modus drin, wie es ja in der Realität auch ist. Man kriegt immer von links und rechts noch mal einen Interrupt rein. Das ist nie stringent und ich kann hier komplett mein Ding machen, sondern man kriegt immer noch mal eine Anfrage von links oder rechts. Und das ist was glaube ich, bei den Teilnehmern auch eigentlich immer gut
ankommt. Ja, klassisches Beispiel dafür ist, wenn die Teilnehmer vergessen, hinreichend zu kommunizieren, dann ruft halt jemand an und beschwert sich, warum ist mein System nicht mehr verfügbar? Und naja, wäre im Rahmen der Vorfallsbehandlung eine geeignete Informierung passiert, dann wäre diese Nachfrage nicht gekommen, hätte weniger Stress erzeugt und man wäre insgesamt besser durchgekommen. Das lernt man dann.
Ich glaube, ein Punkt, der bei Tabletop immer so ein bisschen schwierig ist, ist das Thema Dokumentation. Einfach weil natürlich, man hat einen sehr kurzen Zeitraum, man redet über 2, 2,5 Stunden plus minus, die Übung dauert, aber da passiert ja sehr viel und in der Realität hätte man natürlich genügend Zeit, um auch ordentlich zu dokumentieren, Dinge aufzuschreiben und zu tracken. Das ist so ein bisschen was, da muss man einfach lernen, mit umzugehen. Deswegen gibt es bei so Lessons Learned auch immer so eine Art, ich nenne es mal Befund quasi, wo man sagt, hey, das und das habt ihr nicht gemacht, aber das ist einfach dem Tabletop-Charakter geschuldet. Denkt einfach in der Realität daran. Das ist so dieser weiche Befund, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber es gibt natürlich auch Aspekte, die einfach auffallen, wo man sagt, ey, das ist ein Defizit, da muss man dran arbeiten am Ende.
Also dass mal IOCs runterfallen und vergessen werden oder mal einzelne Aufgaben nicht mehr durchführt, eben weil es die Tabletop-Übung ist und man nicht eine Liste der Aufgaben drin hat. Man hat halt irgendein System, das man nutzt, ein Ticketsystem oder sowas in der Realität und dafür hat man keine Zeit bei der Tabletop-Übung. Niemand schafft es in der Geschwindigkeit, na, man kann das schon schaffen, aber in der Realität, in der Tabletop-Übung ist es eher selten, dass es wirklich geschafft wird, alle Aufgaben sinnvoll zu dokumentieren. Vielleicht in manchen Fällen klappt es mit einem Whiteboard und es wird sehr stringent dokumentiert, aber wenn man es wirklich vor allem über die Diskussion macht, dann wird es relativ schwer. Und auch da sieht man die Notwendigkeit, seine Gedanken sinnvoll zu strukturieren und seine Tätigkeiten sinnvoll aufzuschreiben. Das ist was wirklich wichtig ist, aber halt in einem Tabletop, das würde die Sache sehr verzögern und ist da nicht unbedingt angebracht. Da kann man dann eben zu anderen Übungen, wie zum Beispiel einem Wargame gehen. Wenn ich jetzt so eine Übung fertig habe, woher weiß ich dann, wie das lief?
Das Spannende ist, das wissen die eigentlich immer schon selber ganz gut. Also man kriegt während der Übung als Teilnehmer ein gutes Gefühl dafür, was lief gut, wo hat's gehakt, wo haben mir Informationen gefehlt, wo haben meine Prozesse nicht so funktioniert, wie sie hätten funktionieren sollen, wo habe ich einfach auch vergessen, dass ich einen Prozess dafür habe und gar nicht das Notfallhandbuch rausgeholt zum Beispiel. Deswegen machen wir, bevor wir in die Lessons Learned einsteigen, ja eigentlich immer genau den Modus. Wir sagen, hey, Teilnehmer, was sind denn die Erkenntnisse für euch persönlich? Und lässt erstmal die Teilnehmer berichten und da kommen, ich würde sagen, zu 80% deckungsgleich die Aspekte raus, die man sich selber auch notiert hat, im Sinne von, das sind Defizite, die haben wir gesehen, die haben wir mitprotokolliert. Und dann kommen nochmal von uns die Punkte, die den Teilnehmern auch nicht auffallen, unbedingt, wo man nochmal so ein paar weitere Aspekte ergänzen kann. Und deswegen ist es auch schön, selbst wenn man ein großes Team hat, es können nicht immer alle mit beteiligt sein, weil man kann ja die Aufgaben nicht wirklich parallel bearbeiten bei einem Tabletop, sondern man hat immer so eine sequentielle Abfolge der Natur der Sache geschuldet. In der Praxis würde man sie parallelisieren und dann hätte man von mehr Personen auch einen Benefit. Und bei der Tabletop-Übung ist es halt nicht so. Aber das bedeutet nicht, dass die Personen dann einfach nicht dabei sein können, sondern die können als Beobachter dabei sein. Und das ist auch super wertvoll, weil sie eben dann mitbekommen, ach, das macht die Rolle, dafür ist die Person überhaupt da. Oder, ach so, ja, da hätte ich auch nicht dran gedacht, die anzurufen. Oder wie in unserem Fall, man sitzt da, guckt zu und denkt sich so, oh, jetzt ruf doch endlich da an, hol dir doch den Kollegen, der kennt sich doch damit aus, das ist doch genau sein System. Und man fiebert so mit, aber das gibt einem einfach nochmal, selbst wenn man nicht aktiv eine Rolle hatte, einfach ein gutes Gefühl für die Zukunft, wenn man sagt, okay, da werde ich beim nächsten Mal dran denken.
Ich habe mich bei der Übung bei uns so geärgert, ich wusste, okay, jetzt hier an der Stelle, da würde ich richtig gut weiterhelfen können, ruft mich an und dann sagen sie rufen mich an. Und wir hatten so einen Modus, dass gewürfelt wurde, ob das Hinzuziehen erfolgreich ist. Und dann haben sie gewürfelt und sie hätten kleiner gleich 15 auf einen 20er-Würfel würfeln müssen. Und sie haben eine 16 gewürfelt. Und ich durfte nicht mitspielen. Ich bin weiter in der Beobachterrolle geblieben. Das fand ich sehr schade. Ich hätte echt gern aktiver teilgenommen.
Gut, aber ich meine, das ist genau wie in der Realität auch. Man hat vielleicht eine Schlüsselposition oder Schlüsselperson an der Stelle. Und die ist auch mal im Urlaub. Die ist auch mal krank. Das ist die Realität. Und deswegen ist dieses Zufall mit Würfeln erzeugen, quasi wie bei Dungeons & Dragons, ist es ja am Ende nichts anderes vom Spielkonzept her, genau das, was die Realität ja auch widerspiegelt. Und so kann man auch wunderbar so Aspekte abbilden mit, wie sieht es denn eigentlich aus, wenn ich jetzt eine Übung plane, die außerhalb meiner Bereitschaftszeiten oder außerhalb meiner Kernarbeitszeiten stattfindet. Erreiche ich dann die Personen überhaupt? Habe ich denn eine Eskalation, die dann noch greift, oder habe ich einfach Defizite an dieser Stelle? Das ist cool.
Ja, das bringt nochmal so ein bisschen einen Chaosfaktor rein und eine Unvorhersehbarkeit. Das macht echt Spaß. Ganz wichtig ist aber, manchmal macht es auch Sinn, tatsächlich Menschen hinzuzuziehen. Nicht alle, die vorgesehen sind im Spiel, müssen auch von Anfang an am Tisch sein oder überhaupt Bescheid wissen, dass eine Übung stattfindet. Manchmal macht es auch Sinn, Asset-Owner für Entscheidungen einfach so anzurufen. Dann hat man natürlich das Risiko, sie sind nicht erreichbar, so wie in der Realität. Aber dann ist es besonders wichtig, ganz am Anfang zu sagen, Achtung, das ist eine Übung. Und wenn man voll drin ist im Spiel, dann geht das manchmal verloren.
Das stimmt. Fürs Thema angekündigt versus nicht angekündigt ist ja auch eine Standarddiskussion. Auch da einfach, ich bin großer Fan davon, am Anfang, gerade wenn man das erste, zweite, dritte Mal macht, die Übung anzukündigen, dass die Leute sich darauf einstellen können, dass sie einen Termin im Kalender haben und das nicht so dieser Stressfaktor ist mit, ich werde aus dem Tagesgeschäft für eine Übung rausgerissen, weil am Ende will man, dass dieses Projekt, diese Übung ein Erfolg ist, nicht nur im Sinne von, ich habe meine Prozesse richtig eingehalten, sondern auch, dass die Leute sagen, hey, das war cool, das hat Spaß gemacht, lass uns das nochmal machen, das hat mir richtig was gebracht. Und da kommt wieder dieses Thema Frustfaktor, Spiele müssen gewinnbar sein oder sollen gewinnbar sein und auch dieses Thema, ich will nicht, ohne überhaupt zu wissen, was das ist, in irgendwas reingeworfen werden, wo ich gar keinen Plan habe, wie funktioniert denn dieses Spiel überhaupt, was soll denn das überhaupt sein und jetzt soll ich hier irgendwas tun. Das heißt, da lohnt es sich einfach am Anfang, das nochmal anzukündigen.
Es ist ja auch eine Wertschätzung der Zeit, weil diese Tabletop-Übung benötigt Zeit. Und die Zeit, die muss halt irgendwo aus dem Tagesgeschäft geholt werden. Das heißt, das transparent zu machen, ist auf jeden Fall hilfreich.
Hast du eigentlich eine bevorzugte Form der Durchführung? Ist ja auch eine Standardfrage. Machen wir das vor Ort im Raum oder machen wir das über Teams oder remote als Webkonferenz?
Also für mich als Teamleiter ist es deutlich schöner, vor Ort zu sein, weil einfach, wenn Fragen oder Analysen stattfinden sollen, dann werde ich angeschaut. Da kommt so ein fragender Blick und dann wird gesagt, ich schaue auf dem System nach den Logs. Und das funktioniert bei Teams nicht ganz so gut. Allerdings macht halt eine Übung vor Ort bei einem Team, das eh nur remote arbeitet, überhaupt keinen Sinn. Dann würde ich es auf jeden Fall per Teams machen. Aber wenn man die Möglichkeit hat, das vor Ort zu machen und es auch realistisch ist, dann würde ich es auf jeden Fall vor Ort machen, was einfach viel, viel schöner ist und viel, viel eingängiger. Man hat weniger Verzögerungen, es ist klarer, wer mit wem kommuniziert. Man hat weniger Kommunikation am Spiel vorbei, weil manche Teilnehmer dann doch über Teams nebenher chatten und dann Informationen oder Gedankenaustausche nicht für alle sichtbar sind. Deshalb würde ich da immer die Vor-Ort-Übung bevorzugen.
Ja, geht mir auch so. Ich meine, man hat natürlich auch da immer noch so einen Aspekt bei einem Tabletop, wenn man die Variante fährt, dass alle Teilnehmer direkt von Anfang an mit im Raum sind, dann hören natürlich auch immer alle alles mit. Das heißt, wenn sich zwei Personen untereinander austauschen und sagen, hey du, pass auf, wir haben da diesen und jenen Vorfall, das und das ist die aktuelle Situation, dann hören die anderen das unweigerlich. Und die nehmen das mit und unterbewusst nehmen sie dann auch implizit ja Informationen an, die ihnen vielleicht quasi bei der Übergabe gar nicht mitgegeben wurden. Das heißt, auch solche Sachen, da achtet dann der Protokollant drauf, dass man sagt, hey, die Übergabe war nicht vollständig. Es ist aber was, was einfach nachher diesem Tabletop-Charakter geschuldet ist und wo es dann, wenn man reifer ist, wenn man es öfter gemacht hat, natürlich der Vorteil entsteht, alle wissen, was ein Tabletop ist und man kann genau sagen, hey, pass auf, wir machen ein kurzes Onboarding, die Übung findet statt, alle gehen wieder raus und dann werden nur die Personen reingeholt, die quasi dann dazugeholt werden. Und dann hat man diese Situation nicht mehr so krass. Aber das ist was, das würde ich am Anfang doch schon auch machen, dass man die Leute alle mit reinholt.
und von Anfang an das ganze Spiel begleitet wird, dass eben jeder auch sieht, was eigentlich passiert und wie das funktioniert bei so einer Übung. Ja, wem würdest du empfehlen, solche Übungen durchzuführen?
Also grundsätzlich ist es was, das sollte, glaube ich, einfach jeder machen. Einfach, weil es einfach ist und super viele Erkenntnisse dabei rauskommen. Aber natürlich ist es deutlich einfacher, etwas zu üben, was man schon mal irgendwie definiert und aufgeschrieben hat. Wenn man selber noch am Anfang steht und sagt, ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, was ich eigentlich tun würde, wenn, dann kann man davon ausgehen, dass die Übung tendenziell eher chaotisch laufen wird. Das heißt, wenn man schon mal sich überlegt hat, ich habe einen Prozess und so könnte oder sollte das überlaufen, das habe ich mir überlegt, dann wäre es ein guter Zeitpunkt, das auch einfach mal mit einer Tabletop-Übung zu üben. Wenn man sagt, mir liegt der Fokus tatsächlich gerade noch eher auf irgendwie technischen Use Cases und funktioniert meine Alarmierung, kriege ich einen Alarm von dem und dem System in meiner EDR-Konsole, dann ist Tabletop nicht die richtige Wahl. Weil es passiert nur auf dem Papier, nicht auf dem System selber. Dann wäre es tatsächlich das Wargame an der Stelle.
Kurz zur Erklärung, bei einem Wargame passieren die Angriffe tatsächlich. Da ist auch wieder eine wahnsinnige Vorbereitung dabei, weil hier jetzt tatsächliche Systeme vorbereitet werden müssen, auf denen die beschriebenen Angriffe eben tatsächlich funktionieren und am Ende zu Alarmen führen. Und dann erfolgt die Vorfallsbehandlung anhand dieses Szenarios, das von einem Angreifer in echt durchgeführt wird. Also ein simulierter Angreifer natürlich, aber technisch passiert es an der Stelle wirklich und das dauert dann auch von der Vorfallsbehandlung her deutlich länger. Da muss man dann nicht nur 2 bis 3 Stunden rechnen, sondern vielleicht sogar einen ganzen Tag, bis der Vorfall abgeschlossen ist.
Vielleicht machen wir da auch einfach nochmal eine Podcast-Folge zu.
Würde sich anbieten. Ja, was ist für dich ein gutes Tabletop, Micha? Also wann gehst du als Spielleiter aus so einer Sache raus und denkst, ja, das hat richtig gut geklappt?
Ich gehe immer dann da raus, wenn der Ablauf zu dem gepasst hat, was ich mir vorher überlegt habe. Und das ist das eine, wenn einfach das Drehbuch funktioniert hat. Und das andere ist dann, wenn tatsächlich die Teilnehmer am Ende sagen, krass, das fühlte sich so echt an, ich hatte richtig Stress. Und das, was ich vorhin schon gesagt habe, wo die eine gesagt hat, ich war nach 5 Minuten, war ich so drin. Dann habe ich einen guten Job gemacht.
Sehr schön.
Für dich auch?
Ja, ich finde noch immer cool, wenn ich sehe, dass die Teilnehmer und vielleicht auch ich wirklich noch was dazugelernt haben, was essentiell ist. Und das passiert vor allem bei so Schnittstellensachen. Ich hatte eine Übung, da ging es dann um einen Innentäter und dann war es total spannend zu sehen, wie in dem Unternehmen mit dem Innentäter umgegangen wurde. Da kam dann auch die Rechtsabteilung dazu und hat Hinweise dazu gegeben, was man jetzt mit diesem Innentäter machen darf und wie man mit den Daten umgehen darf, die dabei entstanden sind. Und da haben die Teilnehmer wahnsinnig viel gelernt, weil das für sie ein völlig neues Feld war mit diesen Überlegungen, was an der Schnittstelle passiert. Da hatten die überhaupt keine Berührungspunkte davor. Und für mich war das auch wahnsinnig spannend, weil einfach diese Perspektive eine ganz andere war als bei den anderen Übungen. Aber so für eine normale Übung, bei der sowas Absurdes nicht passiert, ist es genau dieses Ding. Wenn die Immersion geklappt hat und sich alle wohlfühlen bei der Sache und alle das Gefühl hatten, boah, wir haben was Gutes geschafft, dann war das eine schöne Übung.
Ja.
War das letzte Woche bei uns eine schöne Übung?
Also, ich hatte Spaß.
Ich auch.
Und ich war tatsächlich direkt drin. Also, es hat nicht lange gedauert. Wobei ich fairerweise dazu sagen muss, ich wurde vorher auch mit einbezogen. Ich kannte schon grob das Drehbuch. Aber dadurch, dass die Vorbereitung ja doch sich ein bisschen zieht, muss ich einfach auch gestehen, ich habe schon wieder die ganzen Details vergessen. Also.
Oh ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Eigentlich hätte Michael ja tatsächlich bei der Durchführung der Übung auch eine Rolle spielen können. Da muss man immer bei der Vorbereitung aufpassen. Die Personen, die vorbereiten, die sollten nicht aktiv an der Übung teilnehmen. Und das ist manchmal ein bisschen ein Problem, wenn man da nicht genügend Personen hat, die tatsächlich die internen Strukturen, also auf technischer Ebene, so gut kennen, dass sie die Vorbereitung begleiten können und dann aber zu wenig Personen hinten dran bei der Vorfallsbehandlung hat, dann wird es ein bisschen eng, dann müssen wir uns ein bisschen Freiheiten nehmen und ein paar Sachen noch zurückhalten, dass man nicht jeden Kniff vorher kennt. Aber auch das ist am Ende machbar.
Ja, wir haben es schon oft genug gemacht, würde ich sagen, an der Stelle.
Ich denke auch, irgendwie klappt es am Ende immer.
Benni, war das letzte Wort?
Ich glaube schon.
Ja, hat Spaß gemacht.
Fand ich auch. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Thema Wargaming.
Das war die 13. Folge unseres IT-Security-Podcasts. Wenn Sie sich weiter informieren möchten, schauen Sie gerne rein auf www.kirosec.de und seien Sie gespannt auf die nächste Folge.